das fürs Buch. Oder auch allen Fotografen sonst, die Bilder beigesteuert haben, den ganzen Bands, den Interviewpartnern. Absolut top. Und da gehe ich wirklich auf die Knie vor all denen und sage danke, dass ihr mich habt machen lassen, dass ihr mir vertraut habt.
Cool. Dankeschön an alle, die bei diesem Buch mitgewirkt haben. Kurz.
Genau.
Ich stelle mir das gerade so vor, es ist ja wahrscheinlich auch nicht leicht, heutzutage ein Label oder einen Verlag zu finden, der ein Buch rausbringt. Also, wie geht man da vor? Wie arbeitet man da? Man fragt ja nicht irgendwo, hey, ich habe ein Buch, wollt ihr das rausbringen? Wie geht das vonstatten? Wie macht man das?
Naja, im Endeffekt ist es so, dass du halt wenn du an den Verlag rantrittst, musst du halt dein Konzept erläutern, ähnlich wie wenn du jetzt zu einer Bank gehst und einen Kredit haben willst. Dann musst du ja quasi, wenn du selbstständig werden willst, dann musst du ja quasi auch dein Geschäftskonzept erläutern sozusagen. Und genauso macht es beim Verlag ja auch. Also du sagst halt, okay, das und das ist das Buch, darum geht's. Und wenn du das halbwegs so rüberbringen kannst, dass es wirklich halt interessant genug ist, dass die sagen, ey, das ist ein tolles Ding, das machen wir, dann hast du schon mal die halbe Miete drin. Bei mir war es halt das Glück, dass ich den Hazy von der Band Grober Knüppel kenne. Ja. Der hat zu dem Zeitpunkt gerade bei dem Verlag gearbeitet und der hat gesagt, Mensch, frag das den Mark mal. Und das habe ich dann gemacht und dann hat sich eins durchs andere ergeben. Ich habe ihm dann quasi meine Konzeption geschickt, so was ich mir da quasi ausgedacht habe und so weiter. Und dann war das innerhalb von 14 Tagen kein Thema. Dann bin ich hingefahren, wir haben uns unterhalten, haben den Vertrag aufgesetzt, dann habe ich den unterschrieben und fertig war's. Also ich hatte viel, viel Glück, muss ich dazu sagen. Ne? In der Regel ist es so, ich kenne das von anderen Autoren, die man so kennt, dass es normalerweise viel schwieriger ist mit Verlagen. Ne? Weil heutzutage ist ja der Buchmarkt viel, viel schlimmer noch als die Musikindustrie. Ne?
Ja, eben. Genau, deswegen. Und gehen wir nochmal ins Buch direkt rein, würde ich mal sagen. Ich hatte da bei dem Micha von den Anikops mal reingelesen. Was ich auch sehr schön finde, er nimmt ja wirklich kein Blatt vor den Mund bezüglich Person und seiner Szene. Zum Thema zum Beispiel, was du schön geschrieben hattest, die Frage, Stichwort Tattoos and Rock'n'Roll. Letztlich ja. Gäbe es den Hardcore ohne den Rock'n'Roll nicht, ne? Und, ja. Und er schreibte, ich zitiere, ohne Rock'n'Roll ginge sowieso gar nichts und Hardcore ginge ohne Punk, Oi und Metal sowieso nicht. Nur Toleranz und Neugierde dieser Szene auf Neues haben Hardcore erst ermöglicht. Und heute sind sie sogenannte Vertreter dieser Szene. Das intoleranteste Schwuchtelpack überhaupt. Tragen ACAB, rufen aber Bullen, wenn sie einen Punk oder Skinhead sehen. Schwuchteln! Steht wirklich so in diesem Buch.
Ja, so habe ich den Mann kennengelernt.
Und ich finde das toll. Es ist wirklich, wie die Leute das gesagt haben, steht das hier drin. Es ist nichts verpackt, nichts irgendwie verwurschtelt. Quasi so, wie es ausgesprochen wurde, steht es hier drin, finde ich richtig gut.
Ein sehr echtes Buch sozusagen.
Genau. Also im Endeffekt, das war halt von Anfang an die Prämisse. Ich habe gesagt, okay, ich kürze bei keinem Interview, ich kürze nichts in der Länge, ich kürze nichts von den Aussagen. Das soll genauso authentisch sein, wie die Typen oder die Leute sind. Und im Endeffekt, nur um jetzt denen, die jetzt gleich wieder die Alarmglocken anhaben wegen Homophobie und so weiter, der Micha, der ist so, der meint es nicht gegen Schwule oder sonst irgendwas, ja. Sondern das ist für ihn halt einfach, ich sag jetzt mal so ein Ausdruck, den man aber nicht so ernst meint, wie er vielleicht rüberkommen möge. Ne? Also ich möchte da einfach auch einfach nur sagen, dass der Micha so ist, wie er ist. Der ist ganz geradeaus und das ist aber auch schön, wenn jemand so geradeaus ist, dann ist er ehrlich und nicht gefaked und genau das mag ich auch an dem Micha. Ne?
Richtig, wirklich ein geradeaus, geradliniger Typ.
Absolut.
Der Anscher weiß ja, wovon wir gerade reden, wir hatten Micha auch mal kennengelernt. Das war auch eine ganz tolle Geschichte. Willst du mal ganz kurz anführen,
Hans? Ja, wir waren bei Micha im Studio, also Micha war quasi unser Studiochef, der Mann am Mischpult und ja, meine erste Studioerfahrung. Und dann treffe ich da auf so einen Mann. Ja, ich war da halt alleine. Die Jungs haben sich quasi gemütlich gemacht, sind in Berlin ein bisschen rumgelaufen. Und Hanscher hat Schlagzeug aufgenommen, beziehungsweise sollte Schlagzeug aufnehmen. Hanscher hat aber den Fehler gemacht, dass er eigene Trommeln mitgebracht hat. Und die haben den Micha ein bisschen geärgert. Und deswegen hat Micha dann diverses Studio-Equipment geärgert und aus dem Fenster geworfen. Das hat ihm halt nicht so gepasst. Der hat es nicht eingestellt bekommen. Und naja, da habe ich den Micha gleich so kennengelernt, wie er eben ist und so, wie ihr es jetzt gerade aus dem Buch auch gehört habt. Trotzdem ein super Typ, trotzdem macht er einen super Job, also Nichts gegen den Mann. Super. Klasse Mann.
Richtig. Und wenn wir schon beim Stichwort Hardcore und Tattoos und Rock'n'Roll sind, wie stehst du eigentlich zum Thema Tattoos? Ist für dich nur Körperschmuck oder eine Kunst oder was ausdrückt? Wie stehst du dazu?
Also erstmal kurz zu Hanscha, du hast Glück gehabt, dass du nicht hinterher geflogen bist.
Ja, ich glaube das. Ich glaube das, ja.
Nein, zurück zu den Tattoos, ja. Das Ding ist, Tattoos sind für mich natürlich Lebenseinstellungen, sie sind für mich einfach die Namen meines Lebens, die ich mir quasi habe quasi mit Farben quasi nachzeichnen lassen, wenn man so will. Also jedes einzelne Tattoo von mir ist auch wirklich, da steht hinter allem, hinter jedem kleinen Tattoo steckt auch eine Lebensgeschichte, ein Kapitel dahinter. Und ja, das sieht man zum Beispiel am besten bei den Memorial-Tattoos, zum Beispiel von Leuten, die nämlich nicht mehr leben, die man dann quasi auf der Haut mit sich rumträgt, genauso wie im Herzen. Und also ich wäre auch nie ein Typ gewesen, der jetzt irgendwo zum Tätowierer geht, wie das heutzutage sehr in geworden ist, wo dann die Leute hingehen und sich mit einem Rutsch gleich mal den Arm voll machen lassen. Das mache ich nicht. Das kommt für mich nicht in Frage, weil für mich sind Tattoos immer eine Art ja, Abschluss eines Lebenskapitels oder halt das Festhalten, das Dokumentieren quasi. Das, was ich quasi in Musik nicht umgekriegt oder in Texten, das kriege ich dann halt per Bilder, weil ich gestalte die Tattoos selber auch mit. Also meistens entwerfe ich die selber in der Grundausstattung und meine Tätowiererin, die macht dann so den Feinschliff meistens noch.
Ah, ja, genau. Und wenn wir gerade bei der Musik wieder zurück sind, würde ich sagen, du hattest mir ja gesagt, Linea de Fugo, oder wie sie hießen, aus Kolumbien. Genau. Ich würde sie gern spielen. Du musst mir nur noch verraten, was hättest du gern für ein Lied? Ich habe hier ein paar
Auswahl. Also du kannst eigentlich gleich den ersten nehmen, der heißt Columbia. Der geht richtig schön nach vorne. Das ist Hardcore Punk par excellence. Die Band habe ich nämlich damals im Zuge der Recherche für Hardcore allgemein gehört und habe gesagt, die muss ich ins Buch nehmen. Scheißegal, ob die jemand kennt oder nicht.
Genau, aber die sind mit drin.
Wenn man das hört, man muss es nicht verstehen, man muss einfach nur fühlen und darum geht's ja an der Musik. Deswegen hört euch mal richtig schön an und dreht schön frei dabei. Schön laut drehen.
Schön frei drehen. Genau, jetzt kommt Linea de Fugo mit Columbia.
Di Fuego,
Verzeihung.
Ich höre gerade, Friedhelm ist wieder im Chat.
Wirklich? Cool. Ja. Sei begrüßt in diesem Chat zurück. Und jetzt geht's wieder zurück zu unserem Danny Behelm nach Berlin. Hallo?
Ja, erstmal schönen Gruß an den Friedhelm noch, ne? Auch von Berlin nach Hamburg.
Genau, genau. Ihr seid ja ein bisschen näher als wir. Gut. Verzeihung. Danny.
Ja.
Kommen wir zurück zu deinem gigantischen Werk, Scenemate Nummer 1. Und du hattest es ja schon vor uns mit erwähnt. Es ist ja auch geplant als gigantische Trilogie. Um jetzt richtig mal etwas in die Zukunft schon mal zu gehen.
Ja.
Das wäre dann die 1. Vermutlich folgt dann Scenemate Nummer 2. Willst du schon was dazu sagen, was drinne stehen wird? Also welche Szene du da beschreiben wirst?
Also folgendes. Also alles, was jetzt rauskommt, die ersten drei Bücher, die laufen unter dem Beititel Volume 1. Ja, also dass das nicht falsch verstanden wird, weil das Ding ist, normalerweise wäre das alle Szenebereiche wären in einem Buch rausgekommen, konnten wir aber nicht machen, weil das Buch dann A, zu dick und zu teuer geworden wäre, ja, und deswegen haben wir das auf drei Bücher aufgeteilt, deswegen Scenemate Volume 1, der erste Buchteil war jetzt Punk und Hardcore, der zweite Buchteil wird sein Rock und Metal, da ist auch amtlich was drin. Und der dritte Buchteil, der kommt wahrscheinlich dann im Herbst irgendwann. Das ist dann Gothic, Rockabilly und Psychobilly in einem Buch.
Oh, das ist auch cool. Das ist geil. Geil. Cool.
Genau.
Da hast du ja ein wirklich riesiges Projekt an Land gezogen. Also was, ich stelle mir das schwer vor, die ganzen Szenen dort reinzuhören, mit den Leuten zu labern. Also wow, Hut ab. Muss ich wirklich meinen Hut ziehen davor? Cool. Finde ich eine geile Sache.
Dein Hörnerhut, ne?
Ja, genau. Du warst ja letztes Jahr mit dem Buch sogar auf Tour, hast eine große Deutschlandtour genau gemacht, oben von Hamburg aus gesehen bis runter nach Nürnberg, glaube ich, und das in den ganzen Dezember. Also es war eine dicke, fette Tour, soweit ich das, glaube ich, gesehen habe, vom 3.12. bis 20.12. wirklich fast jeden Abend. Ist ja auch ein ganz schönes Ding.
Genau. Also im Prinzip angefangen hat es in Magdeburg, dann bin ich quasi den gesamten, also gesamt Westdeutschland abgegangen, und von Westdeutschland ging es dann quasi in die alte Heimatgegend, wo ich quasi aufgewachsen bin, und dann habe ich quasi den gesamten Osten abgegrast und ganz am Schluss, also Abschluss war in Berlin, ja, also der offizielle Abschluss jedenfalls. Und einen Tag später hatte ich dann noch eine extra Special-Lesung, die quasi von Betontod, also die mittlerweile auch Freunde geworden sind, gebucht wurde zu deren Weihnachtsfestival.
Ah, ja, cool. Und wie hattest du das da bezüglich dem Programm von deiner Tour gestaltet? Ich kann mir das vorstellen, du wirst ja nicht nur dort gelesen haben, also hast du auf den Stuhl gesetzt und gelesen, so kann ich mir das nicht vorstellen. Hattest du da irgendwie Gäste mit dazu, zu jedem Gig? Sag ich jetzt mal?
Naja, genau. Also nicht bei jedem. Also ich habe im Prinzip die ersten beiden Lesungen, da hatte ich zum Beispiel mit dem Ferdi Dürnberg dabei, der unter anderem bei Axel Rudi Pellner Band spielt, der aber auch schon mit Robbie Krieger von The Doors auf Tour war. Man höre und staune. Genauso auch bei Matt Gonzo-Hörner Band spielt, aber auch solo sein Programm macht. Ja, wem hatte ich dann noch dabei? Also bei anderen Lesungen hatte ich die ersten beiden waren ein bisschen schwierig, da musste ich erstmal selber gucken, wie man so eine Lesung so am besten macht und so weiter, mich ein bisschen einpegeln. Aber spätestens ab Hamburg lief das dann, da hatte ich dann den Karl Nagel dabei, der früher zum Beispiel Kanzlerkandidat der APPD war. Dann ging das weiter und dann habe ich ein paar Dinger ohne Special Guest gehabt und dann habe ich irgendwann den Einhorn von ehemals Atemnot gehabt, mit dem ich dann auch manchmal zum Beispiel mit manchen Musikern wie mit dem Ferdi oder dem Einhorn oder auch dem Norbi von Seitenfeuer in Leipzig dann, da hat man dann auch mal ein paar Songs gezockt, weil ich ja selber auch Musiker bin, und da konnte ich dann zum Beispiel auch mal nach, was weiß ich, wie vielen Jahren, also nach, jetzt muss ich gerade mal rechnen, 17, 18 Jahren konnte ich dann mal wieder ein alte Punk-Klassiker von mir selber spielen, ja, in einer Akustikversion quasi.
Ja.
Und das war schon toll. Oder auch der Friedhelm zum Beispiel von euch, von der Bauarbeiter, der war ja in Dresden mit dabei.
Genau so ist es.
Also der hat dann so eher so Sachen von sich gespielt, ja. Aber das war auch okay, weil wie gesagt, das war dann alles sehr kurzfristig. Der ist wirklich der verrückte Hund. Der hat quasi in knapp über 20 Minuten ist er von Chemnitz nach Dresden gefahren, ja.
Wow.
Der hat wirklich Vollgas mit Vollgas
durch
die Hölle hingelegt.
Da muss der mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von, was weiß ich, 250 gefahren sein.
Ja, wie
Friedhelm, da muss ich dich mahnen, da muss ich hier mal...
Du weißt doch, er fährt nicht, er fliegt.
Ja, er fliegt.
Es ist Gott sei Dank alles gut gegangen, aber ich muss sagen, ich muss ehrlich sagen, Hut ab vor dem Friedhelm, dass der da wirklich den Stress auf sich genommen hat. Und da bin ich auch dankbar für, bei jedem Einzelnen, der mit mir quasi eine Lesung bestritten hat, dass sie mir die Ehre erwiesen haben und da quasi mitgemacht haben. Weil die wussten alle nicht, was auf sie zukommt, ne?
Ja.
Das ist, das muss man schon sagen. Die haben da wirklich mir ganz blind vertraut.
Cool. Und ich muss auch sagen, dass das Ende von so einer Lesung auch sehr cool gestaltet war. Du hattest dann nämlich zum Beispiel einen Ausschnitt aus Charlie Chaplins Der große Diktator. Wie kam es eigentlich dazu, dass du den mit reingenommen hast?
Ich schätze den Mann einfach für das, was er getan hat, für sein Lebenswerk. Also ich habe schon als Kind, früher in DDR-Tagen kam dann immer Klamottenkiste, das war so ein da kamen dann immer so Kurzfilme von Charlie Chaplin zum Beispiel im Fernsehen.
Mhm.
Habe ich schon damals geliebt und ich finde, Charlie Chaplin war ein ganz großer Mann, ja. Der hat zum Beispiel so aberwitzigerweise gesagt, über Hitler hat er damals gesagt, der Hitler hat meinen Bart geklaut. Und ist ja auch witzig und gut, ja. Und er hat ja dann Hitler in Der große Diktator auch parodiert.
Ja.
Und im Endeffekt, das, was der da in der Rede gesagt hat, das trifft einfach für mich alles. Das trifft sowohl, also alles das, was ich unter dem unter Idealen verstehe, die mir heilig sind, beziehungsweise überhaupt um eine Ansicht im Leben, das drückt er in dieser Rede aus. Und die Rede habe ich dann auch ganz bewusst genommen, weil ich einfach auch die Leute mal in den Köpfen ein bisschen berühren wollte und einfach mal sagen wollte, ey Leute, denkt doch mal drüber nach, in welcher Welt wir zurzeit leben. Das brauchen wir doch alles nicht. Wir brauchen doch diesen ganzen scheiß Überfluss an allem. Das brauchen wir nicht. Das, was wir wirklich brauchen, ist Menschlichkeit, ist menschliche Wärme. Nicht wie man zum Beispiel tagtäglich bei Facebook sieht, wie irgendwelche Idioten, irgendwelche Sadisten Tiere und Menschen quälen.
Ja.
Also das braucht kein Mensch. Ja. Und genau das ist es, was ich einfach damit auch ein bisschen so ein bisschen zum Denken oder Umdenken viel mehr bewegen will. Und wenn ich als kleiner People das schaffe, ja, da irgendjemand auch nur einen zum Nachdenken zu bewegen, dann habe ich doch schon was geschafft. Und wenn man dann, ich sage immer, auch kleine Summen bringen im oder kleine Zahlen bringen im Endeffekt auch eine Summe zu. Und das ist einfach mein Ansinnen. Ich will einfach auch was in der Welt bewegen, ja.
Ja.
Sonst würde ich den ganzen Stress ja nicht auf mich nehmen, ne?
Cool. Finde ich stark, finde ich cool. Weil du ja gerade das erwähnt hast, dass du auf Tour auch musiziert hast, wollen wir was spielen von deiner, ich sag mal, Live-Session oder?
Das war live, genau. Das ist live mitgeschnitten worden.
Genau.
Nicht unbedingt die beste Qualität, also es ist ein bisschen bootleg-mäßig, aber das passt wiederum zu dem Buch auch,
genau.
Weil ich komme aus einer Zeit, in der man noch Kassetten aufgenommen hat, die auch ein bisschen Rauschfaktor hatten oder wo man was übersteuert war oder so, ne?
Ja.
Und dahin bin ich jetzt quasi musikalisch auch zurückgegangen mit dem ganz neuen Release, ne? Und dann habe ich einfach gesagt, das will ich festhalten und so als eine kleine Online-Maxi-Single veröffentlichen, habe ich jetzt auch kürzlich gemacht, gerade am Sonntag erschienen.
Mhm.
Und jetzt quasi Weltpremiere bei euch.
Ne? Cool. Was möchtest du in Kinder der Nacht? Lions New Life ist dir überlassen.
Also von mir aus kannst du beide spielen. Also ich bin da befangen, ne? Also Kinder der Nacht ist halt der alte Punk-Song quasi aus 1995 von meiner alten Punkband Auszeit, den ich dann neu quasi eingespielt habe mit dem Einhorn zusammen. Und Lions New Life ist halt wirklich so eine Tourgeschichte. Da kann man ja danach noch drauf eingehen, wenn du magst.
Ja.
Das ist der Song ist wirklich auf Tour entstanden. Den habe ich so auf Tour erlebt und der ist so, naja. Ich spiel einfach.
Genau so ist es. Ich spiel den jetzt einfach. Und wünsche gute Unterhaltung. Ich spiel nicht. Los, ich spiel nicht.